Guten Morgen, Volker.
Ja, guten Morgen.
Wir wollten ja sprechen über diese neue Berufsverbotspraxis in Rheinland-Pfalz. Der SPD-Innenminister Michael Ebling hat angekündigt, AfD-Mitglieder nicht mehr in den öffentlichen Dienst zu lassen. Er hat das allerdings mittlerweile laut Frankfurter Rundschau etwas relativiert, dass es auf eine Einzelfallprüfung ankommt. Jetzt, bevor ich dich dazu weiter befrage, mal erstmal die Frage, kannst du ein bisschen was erzählen, deine eigene Bekanntschaft mit diesem Thema Berufsverbote?
Ja, meine eigene Bekanntschaft begann zum einen 1978, als wir hier in Bad Kreuznach die ersten Berufsverbotsfälle hatten, darin auch in meinem Kollegenkreis bei der Deutschen Bundespost damals. Und ganz enge Erfahrung muss ich da leider ab 1983 machen. Da habe ich dann selbst ein Berufsverboteverfahren durchstehen müssen. Und zwar, das war auch Ausdruck der damaligen zunehmenden Militarisierung. Ich wurde als DKP-Mitglied nach zunächst geheimen NATO-Richtlinien als Sicherheitsrisiko betrachtet und sollte also nicht mehr in meinem angestammten Bereich beschäftigt werden.
Das war Fernmelde, ne?
Ich war Fernmeldehandwerker, ja, beim Fernmelder Bad Kreuznach damals. So, das Ganze nach 2 Jahren, ich sag mal, internem Ringen mit Personalräten, Bezirkspersonalräten, Bundespersonalrat, die also die Maßnahmen gegen mich abgelehnt haben, kam zunächst mal so in der Einigungsstelle so ein Kompromiss raus nach dem Motto, also er darf umgesetzt werden, aber kein Einkommen verliere. Ich sollte nämlich auch 400 Euro Einkommen dadurch verlieren. Wobei nicht garantiert war, dass ich dann auf die Dauer da weiter beschäftigt worden wäre. Das wäre also meiner Ansicht nach nur ein Aufschub gewesen. Ich bin dann, nachdem man mir am 23.12., einen Tag vor Weihnachten, die Änderungskündigung zugeschickt hat, vor das Arbeitsgericht gegangen und habe mich da letztendlich bis 1989 durch alle drei Instanzen durchgekämpft, erfolgreich, ja, und konnte damit das Berufsverbot abwehren. Ja. Was aber trotzdem also eine unwahrscheinliche Belastung war, auch für mich, für mein Umfeld, für meine Familie und so weiter. Aber ich muss sagen, ich habe eine ganz große Solidarität damals gehabt. Und nicht nur so direkt aus dem eigenen politischen Lager, aus den Gewerkschaften vor Ort, auch von Sozialdemokraten, von Grünen und so weiter, was es mir also ermöglicht hat, dieses ganze Verfahren dann auch durchzustehen. Ja, und am 1. Februar 1990, sinnigerweise der 70. Geburtstag von meinem Vater, hat man mir dann erklärt, mich künftig wieder behandeln zu wollen wie jeden anderen.
Also wieder ein Mensch wie alle anderen.
Ja.
Er soll ja dieses Berufsverbot, nicht nur, aber erstmal die Mitglieder von der Alternative für Deutschland treffen. Eine Partei, der, also ich jetzt mal private Meinung sagen würde, sie ist tatsächlich verfassungsfeindlich. Was ist denn da dran schlimm?
Also ich halte natürlich auch die AfD für eine zumindest in Teilen faschistische Partei und werde alles tun, um sie politisch zu bekämpfen. Habe auch hier in der Vergangenheit einige Aktionen vor Ort auch mitorganisiert gegen AfD, wenn hier Auftritte waren und so weiter, und bin immer ein Kritiker. Das Problem ist hierbei, dass vordergründig gesagt wird, es geht gegen die AfD. Und dann wird eine Liste veröffentlicht von Organisationen, die also genauso behandelt werden sollten wie die AfD. Und da sind eine ganze Reihe linke Organisationen drin, beispielsweise die DKP, die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend und so weiter. Also es zeigt sich hier, es geht nicht nur in Anführungsstrichen gegen rechts, sondern es geht mal wieder, wie gesagt wird, gegen rechts und links. Und die Erfahrung der Berufsverbote von 1972 oder ab 1972 lehrt eben, dass letztendlich das ganze Gerede von es geht gegen rechts und links hohles Gerede war, weil ich schätze mal 99% der Fälle richtete sich gegen links. Gegen rechts war mir weiterhin auf dem Auge sehr blind. Vielleicht kann ich noch ergänzen, ich halte das also auch für ein ungeeignetes Mittel, gegen die AfD vorzugehen, weil ich denke, das wird Effekte auslösen bei Menschen, die sich dann zwar jetzt nicht mit der Politik der AfD solidarisieren, sondern mit den Betroffenen. Es wird Menschen geben, die das für undemokratisch halten, so gegen die AfD vorzugehen. Wenn man gegen die AfD vorgehen will, da muss man ganz klar eine andere Politik machen. Die AfD ist nicht allein die Rechtsentwicklung. Die AfD ist ein Teil der Rechtsentwicklung, ein gefährlicher Teil der Rechtsentwicklung. Aber wenn beispielsweise so, wie wir das hier in unserem Kreistag vor einiger Zeit erlebt haben, CDU, SPD, FDP und Freie Wähler gemeinsam mit der AfD beispielsweise für die Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete stimmen, da muss man sagen, dann wird hier rechte Politik übernommen. Und durch die Übernahme von rechter Politik bekämpfe ich nicht die AfD, eher im Gegenteil, ich mache sie hoffähig. Und dann aber vorzugeben, über so eine Berufsverbotsgeschichte dann die AfD bekämpfen zu wollen, das ist zum einen nicht effektiv, zum anderen auch wenig glaubhaft.
Nun sagt ja der SPD-Innenminister Michael Ebling, in etwa es kommt auf eine Einzelfallprüfung an, jemand müsse glaubhaft machen, dass er auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Das sind jetzt nicht genau seine Worte, aber darauf läuft es hinaus. Ja. Ja, was ist denn dazu zu sagen? Wie beweist man denn, dass man auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht?
Also wenn ich beispielsweise vom Beamtenrecht ausgehe, ich war zwar kein Beamter, aber ein bisschen kenne ich mich aus damit, da gibt es das Disziplinarrecht, das ist ähnlich aufgebaut wie das Strafrecht. So, und im Strafrecht gilt normalerweise, dass jemand die Schuld bewiesen werden muss und nicht, dass er eine Unschuld beweisen muss. Was man hier treibt, ist praktisch eine Beweislastumkehr. Also der Bewerber soll im Zweifelsfall beweisen, dass er verfassungstreu ist. Wie er das machen soll, also die Frage wurde schon vor 50 Jahren gestellt, weil es wurde in der Regel dann, ich habe ja selber auch die ganzen Kram durchgemacht, Anhörungen und so weiter, wenn man sich da beispielsweise dann zum Grundgesetz bekannt hat, wurde das als wenig glaubhaft dargestellt und so weiter und so fort. Also wie gesagt, es ist eine Beweislastumkehr, die eigentlich unserem Rechtssystem widerspricht.
Gibt es jetzt generell da bereits Initiativen, die sich gegen die Wiedereinführung der Berufsverbote so ganz weg waren sie ja, glaube ich, auch nie da wären. Und das andere, gibt es auch Leute, die so eine Rehabilitation in Rheinland-Pfalz, ich kenne das von Baden-Württemberg, anstreben von Berufsverbotsopfern?
Es gibt in Rheinland-Pfalz im Moment leider keine organisierten Bestrebungen. Ja. Mag auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass viele der Betroffenen mittlerweile oder die im Kampf gegen die Berufsverbote waren, nicht mehr leben. Ich denke mal an so große Namen wie Pfarrer Horst Simanowski, wie der frühere DGB-Landesbezirksvorsitzende Julius Lellbach, um nochmal zwei zu nehmen. Die sind natürlich schon lange tot, auch ein Großteil der Betroffenen. Und es gibt natürlich auch, ich habe noch Kontakte zu dem einen oder anderen Betroffenen, die wollen aber heute mit allem nichts mehr zu tun haben. Die haben da relativ viel Schaden genommen und für die ist das Kapitel abgeschlossen. Also ich gehe mal davon aus, dass was Bewegung in Rheinland-Pfalz betrifft, dass man da wieder ein bisschen wird von vorne anfangen müssen. Ja, ist leider nicht so wie in Baden-Württemberg mit dieser Initiative, die mir bestens bekannt ist, mit der ich auch vernetzt bin, beispielsweise mit Werner Siebler, den ich also auch schon aus der Berufsverbotezeit bei der Post sehr gut kenne. Ich hoffe eben, dass es gelingt, die Brisanz klarzumachen, wobei ich jetzt schon in meinem Umfeld erlebt habe, dass also junge Leute, schon die ersten jungen Leute mich gefragt haben, Volker, was kann ich dann künftig noch politisch machen? Ja. Wie sowas wirkt, vielleicht mal gerade noch ein Beispiel aus der Vergangenheit.
Gerne.
Also 1979 gab es in Mainz eine Demonstration der Gewerkschaftsjugend. Ich war ja damals aktives Mitglied der Deutschen Postgewerkschaft, die später bei Inverdi aufgegangen ist. Und wir haben dann versucht, vom Postamt in Mainz, die sogenannten Postjungboten, das waren junge Menschen in einem postinternen Ausbildungsverhältnis, die Postjungboten zu gewinnen bei dieser Demonstration, wo es um Berufsbildung und so weiter ging, mitzumachen. Die sind nicht mitgegangen, die haben uns gesagt, nee, das ist eine Demonstration, da wird fotografiert, da wird gefilmt und da dürfen wir später nicht Beamter werden. Das ist große Gefahr bei all diesen Geschichten. Es werden vor allen Dingen, sagen wir mal, Menschen in der zweiten oder dritten Reihe werden eingeschüchtert. Die direkt Betroffenen sind oftmals noch an dieser Herausforderung gewachsen. Aber man schafft einfach ein Klima, in dem sich dann Menschen einfach nicht mehr trauen, auch ihre Meinung zu äußern. Was mir zum Aktuellen noch einfällt, was ich eigentlich dafür wichtig halte, wenn man die Geschichte der Berufsverbote sieht in Rheinland-Pfalz. So war es ja der erste rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsident Rudolf Scharping gewesen, der 1992 diese Berufsverbote Praxis de facto beendet hat. Es waren Wahlversprechen von ihm, ja, und er hat es auch eingehalten. Ja. Ich meine, er kannte sich selber auch ganz gut mit aus. Also in der Familie seiner damaligen Ehefrau gab es da auch einige Betroffene. War da persönlich recht nah dran, weil ich mit Scharpings schwieriger Eltern persönlich befreundet war. Und jetzt macht die SPD im Prinzip hier eine Rolle rückwärts. Das, was man vor 33 Jahren mal abgeschafft hat, soll wieder eingeführt werden. Und das passt allerdings, ich muss wirklich sagen, in manchen Teilen oder zu Teilen der SPD beispielsweise. Ich sage mal, der Vorgänger beispielsweise unseres jetzigen SPD-Innenministers, der Herr Lewenz, der ist beispielsweise 2019 bei einer Demonstration gegen den Nazi-Aufzug in Pretznheim bei Bad Kreuznach aufgetreten und hat sich, so haben es alle aufgefasst, am Anfang zunächst mal entschuldigt, dass er hier auftritt, weil er sagte, wir sind ja nicht nur gegen rechts, wir sind ja auch gegen links und Islamisten. Kern dieser Geschichte ist wirklich, dass rechts und links hier auf eine Stufe gestellt wird. Und das verträgt sich auch nicht, sage ich mal, mit dem Grundgesetz. Im Artikel 139 gibt es in zwei Richtungen vorgegeben, von rechts und Militarismus, gegen die vorzugehen ist, und was anderes kommt da nicht vor.